Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic-Center Nürnberg.
Es ist Dienstag, der 26.01.2021. Wir haben also schon ein Zwölftel des Jahres geschafft. Und wenn ich an Silvester zurückdenke, dann denke ich mir, hatten wir uns nicht alle darauf gefreut, dass 2021 endlich wieder besser wird? Ja, 8% haben es schon mal verkackt, würde ich sagen. Herzlich willkommen zum DocPod mit der Lisa.
Hallo und ein herzliches Willkommen bei unserem DocPod. Es ist wieder Dienstag, wie du schon sagtest. Und die Fälle gehen aktuell ein bisschen nach unten, was erfreulich ist.
Ja, da kann ich deine Euphorie nicht teilen.
Nein? Wieso?
Nein. Naja, die Fälle gehen jetzt ein bisschen nach unten. Man muss das natürlich auch immer entgegenrechnen, mit was für Einschränkungen. Ja, und aus medizinischer und virologischer Sicht betrachtet ist das toll. Die Fälle gehen nach unten. Yippie. Aber was müssen wir denn dafür tun? Und was bedeutet das denn für die Gesellschaft? Und wenn man nach Holland, also Niederlande guckt, dann sieht man ja, was uns wahrscheinlich auch irgendwann mal bevorsteht. Und natürlich ist man gegen jede Art der Gewalt und gegen jede Art des Aufruhrs in Anführungszeichen, aber ich kann da schon auch ein gewisses Verständnis rausziehen, weil das sind natürlich Jugendliche, die fühlen sich um ihre Jugend betrogen und das sind sie sicher auch, nur nicht vom Staat, sondern von diesem Virus. Und dementsprechend glaube ich, dass uns sehr klar sein muss, was wir uns hier, also mit was wir uns dieses moderate Reduzieren der Zahlen erkaufen. Ich sage nicht, dass es falsch ist, aber von Woche zu Woche werde ich da schon nachdenklicher.
Ja, aber wir haben jetzt aktuell 6.500 Fälle. Da kommen wir ja schon niedrigem Niveau entgegen. Wir haben jetzt hier auch in Nürnberg, beziehungsweise in Fürth, haben wir schon die 15-Kilometer-Regel aufgehoben bekommen, weil wir mit einer Inzidenz von 140 meine ich sind und Nürnberg jetzt auch morgen wahrscheinlich aus dieser 15-Kilometer-Regel rauskommt. Das ist ja schon mal ein positives Ergebnis. Also ja, es ist ein bisschen Stück Freiheit, was wir wieder bekommen. Was ich muss sagen, dass in der Psyche ist das schon so eine Sache, die sagt, okay, jetzt wird's langsam. So ist es zumindest bei mir.
Aber schau dir mal an, was ursprünglich mal die Idee war. Ursprünglich war mal die Idee, wer die 50 überschreitet, ist super, super dunkelrot, weil es dann wirklich gefährlich wird. Jetzt freuen wir uns über 120 oder so. Also wir reden hier von Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche, also im Wochenschnitt.
Genau.
Ja, das geht nach unten, ist überhaupt keine Frage. Und das ist auch gut und das ist auch richtig. Und das Problem ist, das geht jetzt nach unten, weil wir gesellschaftlich wirklich marodierende Opfer bringen müssen. Und das ist ja auch, jetzt kommt ja auch immer deutlicher durch in der Politik, dass sie sagen, okay, das geht sicher nicht so weiter und es wird, wir werden uns das nicht noch 2 oder 3 Jahre leisten können. Das bedeutet, wir sind irgendwo am Limit von dem, was wir leisten können. Und das Problem ist, das geht jetzt runter, aber sobald wir es natürlich wieder öffnen, geht es wieder hoch. Und noch viel, viel mehr als das im November der Fall war, weil wir jetzt auch gesicherte Daten über die neuen oder gesichertere Daten über die neuen Virusvarianten haben. Und da muss man einfach sagen, ich sehe, wie ich das schon immer im DocPod gesagt habe, ich sehe keine Strategie und ich mache mir große Sorgen.
Okay, also es muss jetzt erstmal komplett alles zubleiben, wird es ja sowieso bis 14. Februar. Es wird mit Sicherheit verlängert. Was denkst du, was geschehen muss, dass es wieder aufgemacht wird? Weil es kann ja nicht so gehen, dass es jetzt das ganze Jahr noch zubleibt, weil bis alle geimpft sind, es dauert ja mindestens noch bis August laut Regierung. Und bis dahin kann aber doch nicht alles geschlossen bleiben jetzt noch. Das funktioniert ja nicht.
Ich bin mir nicht sicher, ob das verlängert wird. Angela Merkel hat ja gesagt oder soll ja gesagt haben, wir haben die Kontrolle verloren. Und ich denke, was viele einfach noch nicht mit einrechnen, weil sie es auch einfach nicht mit einrechnen wollen, ist, dass es diese neue Virusvarianten gibt. Und das ist nicht eine neue Variante, das sind nicht zwei, das sind nicht drei, das sind sehr, sehr viele, die wir auch zum Teil noch gar nicht kennen. Und ich blicke also nicht mit so viel Optimismus in die nächsten Wochen und Monate. Ich denke, wie gesagt, nicht, dass wir das weit länger als Mitte Februar, maximal Ende Februar alles zulassen können, weil es schlicht nicht geht.
Ja, ich kann mich erinnern, vor 3-4 Wochen oder so haben wir noch darüber gesprochen, was wird im Sommer alles möglich sein. Da hattest du gesagt, ja okay, bei uns die Erlanger Bergkirchweih, denkst du schon, dass es eventuell sein könnte, dass man es mit einem Rahmen, den man gesteckt hat vorher, möglich sein könnte, dass das stattfindet. Jetzt sagt Drosten, ja, wenn wir jetzt quasi in einem Monat aufmachen, ist der Sommer nicht so wie der letzte Sommer. Da kannten wir nur eine Coronavirus-Variante oder ich weiß nicht, zumindest war mir das nur bewusst, dass wir eine hatten. Jetzt gibt's noch die Mutationen. Kann es tatsächlich sein, dass wenn wir auf das Niveau vom letzten Jahr kommen im Frühjahr und es immer weiter sinkt und wir dann aufmachen, dass es trotzdem zu diesen exponentiellen Wachstum kommt?
Ja, wird es auf jeden Fall. Und das ist nicht nur der Punkt, sondern es ist auch der Punkt, dass wir, der Drosten hat das so schön als Spitze des Eisbergs-Phänomen bezeichnet. Und das ist auch so ein bisschen das, worum es geht. Wir haben jetzt den Fokus sehr stark auf Risikogruppen gelegt. Das heißt auf ältere Vorerkrankte und solche, die in Gesundheitsberufen arbeiten. Aber es gibt noch mindestens 70% andere Bevölkerung. Und die Problematik ist, dass wir irgendwann werden wir aufmachen müssen. Da gibt es ja jetzt auch diese Diskussion, können Geimpfte wieder normal leben, was meiner Meinung nach unbedingt sein muss. Also es kann nicht sein, dass Geimpfte die Grundrechtseinschränkungen weiter ertragen müssen, obwohl gar kein Grund mehr dafür besteht. Also die nehmen niemanden mehr ein Intensivbett weg und da muss auch wieder Normalität her. Mhm. Und da wird es eine Zeit geben, wo es ein bisschen unfair ist, wo ein paar Leute noch nicht geimpft sind. Gut, okay, aber das sind ein paar Monate, da werden wir als Gesellschaft irgendwie mit zurechtkommen müssen. Die Problematik ist, wenn alles wieder geöffnet wird und man sagt, okay, naja gut, okay, Gruppe 1 und 2, die Risikopersonen, alle über 60 sind geimpft, die das wollten, die das nicht wollten, sind irgendwie selber schuld. Und dann machen wir auch, weil wir sagen, jetzt kann sich jeder beim Hausarzt impfen lassen und jetzt lassen wir diese Pandemie in Deutschland so auslaufen. Ja, jetzt der Impfstoff ist frei verfügbar beim Hausarzt. Nehmen wir mal an, wir sagen das am 1.4., da sind ja am 2.4. trotzdem nicht alle geimpft. Aber es kommt zu einer natürlichen Virusverbreitung inklusive der neuen Varianten. Und Drosten hat gesagt, wir werden sicher so mit 60.000, 70.000 Fällen pro Tag rechnen müssen im Frühjahr und Sommer. Und das ist genau der Grund, weil man eben sagt, also er sagt, und das glaube ich ihm auch, das ist nicht mal wahrscheinlich, das ist total sicher, weil wir natürlich jetzt einen riesengroßen Stamm an Menschen haben, die bisher im Homeoffice waren, die alles versucht haben, um nicht in Kontakt mit anderen zu kommen. Das sind ja die meisten. Und diese Menschen, die haben wir ja ganz rausgerechnet aus unserer Epidemie oder Pandemie. Und die werden dann plötzlich Teil der Pandemie, weil man sagt, okay, jetzt ist wieder alles offen, wir haben jetzt die Impfung, die Risikogruppen sind durchgeimpft und jetzt, Leute, jetzt müssen wir mal wieder normal leben. Und das wird zu einem massiven Anstieg der Zahlen führen, auch mit einem Anstieg der Sterblichkeit, weil einfach statistisch, es gibt ja auch Junge, die einfach sterben. Und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die nicht ganz unproblematisch ist, auch wirtschaftlich nicht unproblematisch ist, weil, und da möchte ich mich auch wieder auf Herrn Drosten beziehen, das wird jetzt nicht zu dieser Übersterblichkeit führen, wie wir sie momentan haben, aber das wird zu massiven Ausfällen im Frühjahr und im Sommer, was den Arbeitsmarkt angeht, führen. Das wird zu Krankentagen führen, zu Krankenständen. Diese Covid-Patienten, die sind ja nicht nur irgendwie 14 Tage krank, die sind ja danach auch noch krank, denen geht's nicht gut, die können nicht arbeiten, die können nicht ihre volle Leistung bringen. Das wird im Endeffekt also dazu führen, dass wir einen Einbruch in der Produktivität bekommen. Und auch das ist wirtschaftlich ein Problem. Also 2021 wird wieder alles besser. Von dem Standpunkt bin ich sehr, sehr weit weg. Ich denke, 2021 wird vieles anders. Wir werden mit vielen Dingen lernen müssen zu leben, die wir eigentlich nicht wollen. nämlich dass die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, gekoppelt ist an eine medizinische Maßnahme. Das ist was, was sicher keiner will, was aber nicht anders geht. Wir werden lernen müssen, dass unsere Art und Weise der Gleichberechtigung in dieser Pandemie so nicht funktioniert. Und wir werden noch sehr lange Einschnitte hinnehmen. Und ich befürchte auch, wir werden unseren Wohlstand in diesem Maß, wie wir ihn bisher hatten, auf jeden Fall verlieren. Also ich bin nicht positiv und nicht optimistisch gestimmt, was die nächsten Monate angeht.
Okay. Ich bin positiv gestimmt. Ich muss ja hier mal Gegenpol sein, ne? Ich bin positiv gestimmt, weil die Impfung da ist. Und es ist tatsächlich ja so, dass schon in Anführungszeichen 1,8 Millionen Personen, es ist jetzt nicht viel im Gegensatz zu 83 Millionen Menschen in Deutschland, aber es ist ein Anfang und du bist ja auch schon geimpft.
Ja. Du hast eigentlich könnte es mir egal sein, ne? Der Podcast ist hiermit beendet.
Eigentlich könnte es mir egal sein. Letzte Woche wurdest du geimpft, oder? Freitag?
Donnerstag.
Mittwoch. Irgendwann. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Wie geht's dir denn jetzt nach der Impfung? Also vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wie das so war. Wir werden ja auch noch ein Video am Donnerstag dazu rausbringen.
Ja, auf dem YouTube-Kanal.
Genau, aber vielleicht kannst du mal kurz in Kürze sagen, wie es für dich war und wie es dir jetzt geht.
Also mir geht es erstmal gut, das ist wichtig zu sagen. Es war ganz surreal, weil ich stehe auf so einer VIP-Liste wegen meiner vielen Tätigkeiten. Und das bedeutet, die könnte ich jederzeit anrufen. Und die riefen tatsächlich, es war glaube ich Donnerstag, die riefen tatsächlich Donnerstag früh an, ja, 16.10 Uhr hätten sie einen Termin, ob ich da könnte. Ich habe natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann fährst du dahin, dann wirst du durch dieses Impfzentrum geschleust. Ist ein bisschen wie in so einem Freizeitpark. Ja? Also du musst erst dich da anmelden, dann musst du da in so eine Schlange, dann siehst du ein Video, dann musst du nochmal warten und dann die Impfung an sich ist... ja, also es gibt Impfungen, also Grippeimpfung tut viel mehr weh jetzt, ne? Also die habe ich im Arm gar nicht gemerkt. Auch danach überhaupt keine Nebenwirkungen gehabt oder so, kein Schwindel, kein gar nichts. Ich hatte am nächsten Tag ein bisschen Schmerzen im Arm und früh Kopfschmerzen, aber das kann auch, ich habe am Abend Bier getrunken, das kann auch daran liegen.
Verträgt sich das Impfung mit Bier?
Ja, ja. Okay. Ja, hat mir leider nichts zu tun. Aber also ich hatte sonst keine weiteren Symptome, wobei die Leute, wenn sie Symptome bekommen, die wohl eher nach der zweiten Impfung kriegen. Ich war jetzt schon bei einigen Patienten, die anriefen, ja, sie haben heute die zweite Impfung bekommen und ihnen geht's ganz schlecht.
Was war das für eine Altersgruppe?
Das waren die Hochbetagten, also über 80. Und da muss man sagen, finde ich schon, dass man das differenziert betrachten sollte und ohne den Schwurblern und Lehrdenkern jetzt irgendwie Vorschub zu geben. Aber da hat ja die norwegische Regierung so ein bisschen ihre Empfehlungen angepasst und nach meiner Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, das sind natürlich nur individuelle Erfahrungen, ist es aber schon so, gerade die in Altenheimen, die vielleicht 85, 90 sind, hochdement im Bett liegen, insgesamt sehr schwer dran sind und eine Lebenserwartung haben, die sehr, sehr niedrig ist. Da muss man sich das mit der Impfung gut überlegen, weil die sind jetzt auch diejenigen, wo ich gemerkt habe, also die wären danach schon krank, im Sinne von ein, zwei Tage Fieber, Unwohlsein und du merkst einfach, denen geht's schlecht, auch wenn sie gar nicht mehr mit dir kommunizieren können, weil sie eben so vorerkrankt sind. Und da haben die Norweger eben gesagt, naja gut, okay, wenn die voraussichtliche Lebenserwartung sehr gering ist, dann muss man Nutzen und Risiko der Impfung abwägen. Und ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass es Leute gibt, die vielleicht im nächsten Jahr gestorben wären, die dann in Folge sehr vorsichtig verpacken, weil das kann man, muss man ganz vorsichtig ausdrücken, aber die dann sagen wir mal, an den körperlichen Folgen der Impfung eher versterben. Also jemand, der 85 ist, den haut halt auch ein Harnwegsinfekt mal um, weil der eben diesen schnellen Herzschlag und dieses Fieber kriegen und diese Aktivierung des Immunsystems nicht mehr so gut packen kann. Ja, das ist keine generelle Aussage, aber das kann schon mal passieren. Und da würde ich nicht ausschließen, dass es Patienten gibt, die in Kausalität dann aufgrund dieser Impfung versterben. Wobei nochmal, das ist nicht so, dass die Impfung die umbringt. Die Impfung ist völlig ungefährlich, sondern die Impfreaktion. Und das ist auch nicht so, dass man dann sagen muss, die Impfung muss überdacht werden, sondern ich glaube, dass die Empfehlungen, die von der Ethikkommission ausgearbeitet wurden, ich will nicht sagen falsch sind, aus ethischer Sicht, und ethische Sicht ist ja laienhaft, sind die sicher richtig. Da haben sich halt ein paar Leute hingesetzt, die aus ihrer simplifizierten Weltsicht gesagt haben, naja gut, okay, die Risikogruppen zuerst und so, das ist alles nett. Und wenn man die Mitglieder vom Ethikrat reden hört, dann merkt man ja, dass ein tieferes Verständnis für die Biologie und die Medizin dahinter fehlt. Zumindest bei den meisten. Und ich glaube, dass man da hätte sich mehr Praktiker, mehr Experten anhören müssen. Denn ich aus persönlicher Erfahrung würde sagen, okay, Risikogruppen natürlich zuerst, aber unter Abwägung der Sinnhaftigkeit und der zu erwartenden Impfreaktionen, weil es eben nicht gut ist, finde ich, das ist meine Erfahrung jetzt aus den letzten 2 Wochen, wenn man einfach ohne drüber nachzudenken einfach alle knallhart durchimpft. Das entspricht auch keinem ärztlichen Handeln, weil nochmal, die 85- oder 86-jährige Oma, die hochdement ist, die sonst was für Vorerkrankungen hat, wo aus ärztlicher Sicht eine Lebenserwartung von unter einem Jahr besteht, da wäre ich zurückhaltend. Mhm. Also ich möchte nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht, dass ich die Impfung schlecht finde, nee. Ganz und gar nicht. Aber so ein bisschen differenzierter sollten wir lernen, darüber nachzudenken und ob uns da die Empfehlungen dieses doch Laiengremiums, Ethikrat, helfen oder ob die sich nicht nochmal zusammensetzen sollten und sagen sollen, okay, wenn wir hier schon Empfehlungen geben, die man in der Regierung als verbindlich betrachtet, dann sollte man da vielleicht auch regelmäßig drüber nachdenken.
Ja, wir hatten ja schon vor 1 bis 2 Wochen mal über die Strategie in Indonesien gesprochen, die tatsächlich die Jüngeren zuerst impfen, damit auch die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, damit die Leute sich um die älteren Patienten kümmern können. Weil also aktuell ist es ja nicht so, dass schon alle medizinischen Fachpersonals jetzt geimpft sind. Du bist ja auch erst letzte Woche geimpft worden. Natürlich macht es eher Sinn, dann die Risikopatienten zu impfen. Aber wie du schon gesagt hast, Nutzen und Risiko muss natürlich abgewägt werden.
Zumal man ja sagen muss, es heißt, dass die Hälfte des medizinischen Fachpersonals will sich nicht impfen lassen. Das hat jetzt nach meinen neuen Erfahrungen sicher auch was damit zu tun, dass die sehen, wie es den alten Leuten nach der Impfung geht.
Also ich kann sagen, bei uns im Medic Center sind auch tatsächlich schon ein paar Ärzte geimpft worden. Und bei uns besteht auch eine große Bereitschaft. Wir sind natürlich jetzt nicht so 100% am Patienten im Krankenhaus dran. Wir sehen das natürlich nicht, wenn es einem schlecht geht nach der Impfung. Aber wie gesagt,
für den gesunden Menschen ist es ja auch völlig unproblematisch. Ja. Nochmal, geht mir hier nur um diese Promillebereich Menschen, die sowieso schon irgendwo am Sterben sind und wo man dann nicht ganz ausschließen kann, dass die Impfung da nicht einen kleinen Schubs ergibt.
Ja, aber ich finde auch, es müsste so ein bisschen Gleichgewicht geben zwischen jungen Leuten, die wichtig sind für die Wirtschaft, für das Aufrechterhalten von irgendwelchen Institutionen, medizinischen Bereichen und so weiter. Genau, das sollte man auf jeden Fall machen, aber auch bei den Älteren müsste man halt dann einfach abwägen und ich finde, dieses Durchimpfen, wie du schon gerade gesagt hast, dieses Hintereinander, einfach nur die 80-Jährigen, egal wie gut oder schlecht es denen geht, einfach durchzuimpfen, das ist irgendwie auch nicht schon vom Logischen her nicht die richtige Entscheidung.
Ich habe eine 86-jährige Patientin gehabt, die ist super fit, die hat irgendwann, die war sogar 90 war die, hat irgendwann vor 12 Jahren mal irgendwie Krebs gehabt, wo irgendwie jeder oder viele Leute in dem Alter dran sterben würden, kurz vor 80, die war super fit, die hat sich 2-mal impfen lassen, die hatte nach der 2. Impfung bisschen Fieber, alles fein. Das ist der Großteil. Ja. Aber nochmal auf das indonesische Konzept zu kommen, das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil Indonesien hat ja eine ganz andere Sozialstruktur als wir. Und in Indonesien ist es tatsächlich wahrscheinlich sinnvoll, weil die tragende Bevölkerungsschicht, nämlich die in Indonesien wahrscheinlich 25- bis 40-Jährigen, die also einen Großteil der Bevölkerung ausmachen, die von denen sind die Älteren viel mehr abhängig als hier. Wir haben hier ein Sozialsystem, wir haben hier jahrzehntelang die Kassen gefüllt für Krisen. Das geht schon auch mal eine Zeit lang. In Ländern, wo das nicht so ist, da muss man pragmatisch denken und muss sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal die durchimpfen, die diese Gesellschaft tragen. Und jetzt werden viele Leute sagen, ja, aber hier gibt es doch auch Menschen, die Gesellschaft tragen. Ja, das stimmt, aber die tragen nicht so schwer.
Okay, verstehe. Jetzt nochmal ein anderes Thema, was ich auch schon letzte Woche angesprochen habe, und zwar das Thema Psyche.
Ja.
Es ist ja tatsächlich so, dass bei mir die Laune immer mehr nach unten sackt,
sag ich jetzt mal. Ja, bei mir auch.
Jetzt, dadurch, dass ich das jetzt mitbekommen habe, okay, die Fälle gehen ein bisschen nach unten. Bei uns im Medic Center wird langsam geimpft. Du bist geimpft. Das hält schon ein bisschen die Stimmung auf. Allerdings ist es trotzdem noch so, dass die Leute viel im Homeoffice sind. Ich mittlerweile auch, teils. Also ich bin Hälfte im Büro, Hälfte im Homeoffice. Man ist isoliert, man ist alleine. Und viele Menschen machen das schon seit einem Jahr mit.
Ja,
also sind tatsächlich seit einem Jahr zu Hause. Und außer dem Sommer gab es bisher ja nicht wirklich Lockerungen und man ist eigentlich immer nur zu Hause. Jetzt bin ich noch in der Uni. Auch von zu Hause. Das heißt, ich sitze den ganzen Tag am PC und es ist echt langweilig. Und ich weiß auch nicht mehr, was man tun kann. Wirklich, ich gehe nur raus. Das ist das Einzige, was man so wirklich machen kann. Und zum Einkaufen, das ist das Highlight des Tages ungefähr. Was machst du, damit du deine Stimmung aufhältst?
Ja, also ich habe letzte Woche einen Vortrag gehört, so einen Online-Vortrag über psychiatrische Erkrankungen auch in der Corona-Krise. Und da ist das schon auch so, dass die sagen, also es war eine Psychiaterin von der großen Uniklinik, die hat gesagt, die Neuerkrankungen halten sich im Rahmen, aber Patienten mit bekannten Erkrankungen, das deckt sich mit meinen Erfahrungen hier, die werden um ein Vielfaches und in Massen schlechter. Also sie sagt, da wo früher in die Ambulanz am Tag einer gekommen ist, der eine bekannte Psychose, Depression, Angststörung und so weiter und so fort hat, sind es jetzt 5 bis 6 täglich. Und sie wissen gar nicht, was sie mit den Leuten machen sollen.
Mhm.
Und das deckt sich mit meinen Erfahrungen hier und es deckt sich auch so ein bisschen mit meiner persönlichen Gefühlslage, weil ich auch mittlerweile an einem Punkt bin, wo mir die Motivation fehlt. Ich hab's ja mega gut. Bei mir ändert sich ja im Grunde genommen wenig. Ich fahre früh auf Arbeit, ich habe hier meine Arbeit und ich fahre dann nach Hause. Es gibt keine Feierabend-Events, aber ehrlicherweise gibt's die im Winter, wenn ich nach Hause komme und es ist stockdunkel mit 2 Kindern ohnehin nicht.
Mhm.
Und am Wochenende arbeite ich manchmal. Wenn man nicht arbeitet, wird es schon schwieriger, auch mit 2 Kindern. Ja, dann muss man sich schon überlegen, wie beschäftige ich die. Unser Favorite ist momentan Krokodok. Und ich merke aber, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch für Leute, die vielleicht psychiatrisch vorerkrankt sind. Es belastet mich zunehmend, wie die erfreulichen Dinge im Leben fehlen. Und das ist auch wieder ein Jammern auf sehr hohem Niveau, weil wir sind alle gesund und wir haben 2 gesunde Kinder und für andere Menschen wäre das die erfüllendste Freude überhaupt, jeden Morgen auf Arbeit gehen zu können, Abend nach Hause zu gehen und alles ist schön. Das stimmt, aber das ist nicht so sind wir sozial nicht geprimed. Und wir sind darauf geprimed, dass es Höhepunkte gibt, dass es soziale Interaktionen gibt, dass es mal einen Kinobesuch gibt, mal ein Konzert, dass man sich mit Freunden trifft. Und meine Frau hat gestern von einer Freundin eine Sprachnachricht bekommen, die ging 15 Minuten lang mit auch dieser Thematik. Und das ist, mich belastet es zunehmend und ich kann mir nur vorstellen, wie das andere Leute, die nicht das Glück haben, meinen Ablauf zu haben, ja, mhm. zum Beispiel Barbesitzer oder so, die seit einem Jahr wirklich nicht gearbeitet haben und die dann auch noch wirtschaftliche Sorgen haben, dann leidet unter wirtschaftlichen Sorgen oft noch die Beziehung. Dann sind da vielleicht noch Kinder, die bespaßt werden müssen. Und man muss übrigens erklären, wie jede Woche, das, was hier so Klick-Klick macht, das sind, irgendwie ist hier nie Wind. Aber wenn wir Podcast machen, ist hier immer Wind und das haut dann immer die Jalousien von außen ran. Das ist sehr ärgerlich. Im Sommer ist das hoffentlich nicht so.
Die Jalousien sind halt aufgeregt.
Oh ja, wir könnten die Jalousien eigentlich auch aufmachen. ja, also die Kinder, die dann zu Hause bespaßt werden müssen. Und wenn das jetzt seit einem Jahr so geht, dann muss man einfach schon konstatieren, dass man das nicht so unendlich ewig mehr aufrechterhalten kann. Es wird, und das ist eine düstere Voraussage, die ich aber befürchte, wo ich befürchte, recht zu haben, es wird früher oder später zu sozialen Unruhen kommen. Und nicht mehr, weil die Leute nicht an Corona glauben und auch nicht mehr, weil die Leute nicht bereit sind, was für andere zu tun und auch nicht, weil die Leute die Impfung nicht wollen. Das sind alles nur ein paar Spinner, die zwar laut, aber gesellschaftlich völlig irrelevant sind. Nein, weil die Leute, die normalen Leute, die das alles bisher mitgetragen haben, die die breite Mehrheit der Gesellschaft ausmachen, einfach nicht mehr können. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo ich sage, hey, das kann ich jetzt dann auch mittlerweile nachvollziehen. Und da kann auch keiner was dafür. Gut, wir hatten das schon öfters gehabt, die Politik hätte sich eine Strategie ausarbeiten müssen, aber das wird jetzt nur ja in allen Fernsehserien besprochen, dass es da keine Strategie gibt. Und die Politik, die tut sich da immer so drumherum drücken und irgendwie versuchen zu erklären, ja, wir haben ja eine Strategie, wir müssen ja bla bla bla. Nein, die haben keine Strategie, es gibt keine Strategie. Das hätte man machen sollen, das wird man im Nachhinein sicher auch besprechen müssen und es wird sich mit Sicherheit auch am Ende des Jahres in der Wahl ausdrücken, was ein weiteres Problem ist, weil jetzt natürlich jede Partei versucht, sich irgendwie von der anderen abzusetzen und es noch weniger vernünftige Beschlüsse gibt. Aber nochmal, ich glaube, dass wir öffnen müssen, weil wir das einfach nicht mehr lange durchhalten. Ja.
Jetzt hast du von deinen Kindern gesprochen. Ich möchte deine Kinder gar nicht so viel ausfragen, aber wie geht's denn denen?
Denen geht's gut. Die sind noch zu klein, dass du ganz okay, lustig. Meine Tochter ist ja 3 und ich kam letzte Woche dann von der Impfung. Die war bei der Oma und die Mama war auch bei der Oma und dann kam ich von der Impfung nach Hause und sagte so, hey, ich bin geimpft. Und dann sagte meine Tochter, und ich habe keine Ahnung, wo sie das her hat. Oma und Mama haben mir das nicht gesagt. Kannst du kein Corona mehr kriegen? Das war schon lustig. Ja.
Ja, vielleicht.
Also die weiß, was Corona ist. Aha. Und sie, die Kleine nicht, aber die Große, sie weiß, was Corona ist und sie weiß, dass es irgendwie blöd ist. Aber die haben noch nicht dieses Mindset, von dem ich gesprochen habe, also dieses soziale Priming. Die wissen noch nicht, dass man eigentlich im Winter in den Skiurlaub fährt und dann in die Skischule geht. Da bin ich traurig, dass sie das jetzt nicht machen kann, die Große. Aber das kann sie dann vielleicht nächstes Jahr machen und so. Also die wissen im Endeffekt nicht, was sie verpassen. Und das ist gut so.
Ja, es ist tatsächlich auch so, dass ich gerne im Sommer in Urlaub fahren würde. Und
ach, das Thema wieder.
Und ich möchte gerne nach Spanien.
Wolltest du das nicht schon letzte Woche?
Ich wollte das schon letztes Jahr, ja. Und ich hoffe, es klappt dieses Jahr. Und ich habe ein bisschen Vorfreude, aber die Vorfreude wird halt immer ein bisschen gedämpft.
Ich denke, es wird funktionieren.
Ja, genau.
Also es wird halt so sein. Und das lässt sich ja nun mittlerweile schon ganz klar absehen, dass man das Land nicht mehr verlassen darf ohne Impfung. Ja, vielleicht kommt man dann nach Österreich, weil die sind genauso komisch drauf wie wir in manchen Teilen, aber der Rest der Länder ist einfach vernünftig und sagt, hier kommt nur noch rein, wer geimpft ist, fertig. Und das macht Sinn, das macht super Sinn und das ist vernünftig und dann haben wir das einzige Problem, dass wir die ganzen Vollspinner im Land haben und nicht mehr rauskriegen.
Okay, ja, dann bin ich ja zuversichtlich, wenn du das sagst, wenn ich bis dahin geimpft bin, aber ich
da bin schon. Ich auch zuversichtlich, das wird ab einem bestimmten Punkt wird das ziemlich schnell gehen.
Ja, super. Dann war es das von meinen Fragen. Ich fand es wie immer sehr interessant.
Ja.
Ich bin gespannt auf dein Video am Donnerstag. Schaltet alle rein. Falk lässt sich.
Du hast es doch schon gesehen.
Ja, aber noch nicht den finalen Schnitt.
Das stimmt.
Und ja, ich freue mich wie immer auf nächste Woche und sage Tschüssi. Bis nächste Woche.
Bleibt gesund und geht achtsam mit euch um.
Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg. Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.